Dzień dobry Państwu.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Dzień dobry.
Guten Tag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach einer kurzen technischen Pause möchte ich Sie gern begrüßen, diesmal offiziell. Es freut mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen bei einer Begegnung, die im Rahmen des Zyklus Labor für Dialog organisiert wurde, das von der Stiftung Kreisau für europäische Verständigung zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen durchgeführt wird. Heute möchten wir mit Herrn Wawrzyniec-Smoczyński sprechen zum Thema der Kondition des öffentlichen Lebens in Polen. Der Titel ist sehr breit angelegt, aber ich glaube auch, dass unser Gesprächspartner heute die besten Qualifikationen hat, um den Versuch zu unternehmen, die Frage zu beantworten. Herr Wawrzyniec-Smoczyński ist Journalist, Analytiker. Er ist Begründer der Politica Insight, im Moment Programmdirektor für Sozialwissenschaften an der Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften und der Begründer der neuen Gemeinschaft. Und ich glaube, in diesen Punkten haben Sie große Erfahrungen gesammelt, die sehr wichtig sein werden für unser heutiges Gespräch. Meine Damen und Herren, unser Gespräch wird ins Deutsche gedolmetscht von Frau Agnieszka Grzybkowska, die uns während des ganzen Gesprächs begleiten wird. Das Gespräch wird auch aufgenommen. Ab morgen wird die Audioaufnahme auf unserer Website der Stiftung Kreisau zugänglich sein. Es gibt auch eine Live-Sendung auf Facebook. Wir sind sozusagen überall. Nach dieser langen technischen Einführung. Und ich hätte noch eins vergessen, noch eins. Meine Damen und Herren, Gespräch findet als Webinar statt. Das heißt, Sie sehen uns, aber Sie sehen sich nicht gegenseitig. Und Sie wissen auch nicht, wie viele Menschen vor den Monitoren sitzen. Ich wollte Ihnen nur sagen, im Moment sind wir 80 Personen, die hier vor den Monitoren versammelt sind. Und ich erlaube mir, das heutige Gespräch mit Herrn Smoczyński zu moderieren. Falls Sie aber irgendwelche Fragen haben sollten, nutzen Sie bitte die Chat-Funktion. Unten am Bildschirm gibt es, können Sie auf Chat klicken, da können Sie alle Fragen aufschreiben, die Sie haben. Ich werde dann am Ende unseres Gesprächs auf die Fragen zurückkommen und sie Herrn Smoczyński stellen. Ich möchte den Moment nutzen, dass Sie jetzt einen tiefen Atem genommen haben. Ich möchte mich für die Einladung zu dem heutigen Gespräch bedanken. Das Thema ist natürlich sehr weitläufig. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen dabei sind. Schade, dass wir Sie nicht sehen können. Das wäre immer schöner, einander zu sehen. Und ich freue mich auch, dass sehr viele Gymnasiasten bei uns sind. Ich möchte euch gern begrüßen und sagen, es ist toll, dass ihr eine Stunde des schönen, warmen Abends dem Gespräch widmet. Und ich wollte euch auch darum bitten, dass ihr Fragen stellt und einfach Themen bearbeitet, die euch wichtig sind. Ich glaube, ohne zusätzliche Einführung fangen wir einfach an. Lieber Herr Smoczyński, ich glaube, ich habe eine Frage, die, glaube ich, ganz hoch angelegt ist. Sind wir als die polnische Gesellschaft eine Gesellschaft, die offen für den Dialog ist? Wenn man auf der Grundlage dessen urteilen sollte, wie der Dialog aussieht, also wenn wir den Dialog als Begegnung von Menschen mit verschiedenen Meinungen sehen, wie dieser Dialog im öffentlichen Raum, in formellen Situationen, wie im Fernsehstudio, wie im im Parlamentssaal oder auf der Straße, während verschiedene Demonstrationen oder Begegnungen stattfinden, könnte man meinen, dass wir keine für den Dialog offene Gesellschaft sind, sondern sehr geteilt. Aber wenn man in anderen Kontexten spricht, in anderen Situationen, wenn man Bedingungen schafft für Menschen, die manchmal völlig gegensätzliche Meinungen haben und wo ein Gespräch möglich wird, dann stellt sich heraus, dass es ein Urinstinkt von uns Menschen ist, dass man nach Verständigung sucht und dass man versucht, die Haltung der anderen Person zu verstehen. Ich würde auch nicht mit der Vision übertreiben, dass die Polen besonders getrennt sind oder besonders geschlossen dem Dialog gegenüber. Die Polarisierungsphänomene, also die Extremisierung von Meinung, dass wir eben an zwei verschiedenen Seiten sind, sehen wir in allen Gesellschaften in Europa, in Amerika, nicht nur in den hochentwickelten Ländern, sondern auch in den Schwellenländern. Das ist also nichts besonders Polnisches. Die Trennung in Polen und die große Spannung, was die Standpunkte angeht und eine Unfähigkeit zum Dialog, ist eine Folge des Moments des historischen Zyklus, in dem wir uns befinden. Ich glaube aber nicht, dass die Polen unfähig zum Dialog sind. Wir haben oft in der Geschichte gezeigt, dass wir dazu fähig sind, aber es gab auch Momente, wo das nicht gelang. Und wenn wir uns die Ereignisse der letzten 30 Jahre anschauen, das ist immer eine Zäsur, mit der wir anfangen haben, das Jahr 89, 90 für die Gymnasialschüler ist das Jahr 89 so ungefähr wie die deutsche Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg, das sage ich. Also für mich ist das Jahr 89 ein Bezugspunkt, aber für jüngere Menschen, die heute ihr Abitur machen, dann ist dieser zeitliche Raum, der ist schon hinter einer Kurve und das verschwimmt mit anderen Daten aus den Schulbüchern. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen ins Wort gefallen bin. Nein, das weiß ich zu schätzen, aber ich möchte trotzdem diesen Gedanken weiterspinnen. Wir brauchen eine Zäsur. Wir werden bald den 31. Jahrestag der ersten freien Wahlen in Polen haben und auch in der biografischen Perspektive, viele von uns bedeutet das gar nichts. Das war keine Erfahrung, die uns besonders im Gedächtnis geblieben wäre. Man muss auch sagen, dass viele von uns das nicht bewusst erlebt hatte und erst nachher geboren wurde, vor allem die 2000er Jahrgänge. Aber das ist schon ein Bezugspunkt, dass dieses neue Polen, das nach 89 begann, und Sie sagen, es sei nicht ganz so, dass wir keine Gesellschaft sind, die nicht gegenüber dem Dialog geöffnet, offen sei und auch nicht polarisiert wäre. Aber wenn man die Medien verfolgt und die Aussagen von Politikern, könnte man meinen, dass wir seit 1989 ununterbrochen verschiedenen Impulsen erliegen, die bewirken, dass wir um irgendwas streiten. Könnte man sich die Vorstellung machen, dass wir seit 1989 regelmäßig, obwohl wir ein freies Polen haben, dass da immer so ein Punkt auftaucht, das uns versammelt um einen Streitpunkt? Ja, ich verstehe, wonach Sie fragen. Ich habe einen anderen Eindruck. Ich habe das Gefühl, wenn wir schon auf das Jahr 89 zurückkommen wollen, und ich entschuldige mich gleich bei den Gymnasialschülern, wir versuchen kurz über historische Fragen zu sprechen. Das Jahr 89 ist tatsächlich ein Jahr, das eine neue politische Gemeinschaft, aber auch eine soziale und wirtschaftliche Gemeinschaft entstanden ist. Das ist, da kommt die Demokratie und der Kapitalismus und zwei Systeme, die das Gemeinschaftsleben ändern sich, also das kommunistische System und auch also die Partei, das ganze Machtsystem hat sich geändert, auch die Das Wirtschaftssystem hat sich geändert. Die zentral gesteuerte Wirtschaft ist kapitalistisch geworden, individuell und hat den Aufbau von Wohlstand zum Ziel. Aber wovon wir wenig sprechen, das ganze Sozialsystem wurde auf den Kopf gestellt. Das heißt, ein Vertrag darüber, welchen sozialen Aufstieg man haben kann, wer Respekt verdient, wer Anerkennung verdient, welche Berufe zählen, welche gesellschaftlichen Klasse es gibt. Das hat sich alles geändert und darüber hat man wenig gesprochen nach 1989. Um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, auch wenn wir uns 1989 neu organisiert haben als Gemeinschaft, da hatten wir das volle Recht in diesen letzten 30 Jahren, um bestimmte Dinge zu streiten. Denn wenn wir uns alle verabreden, dass wir in ein neues Haus einziehen, das ist die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik, dann tauchen natürlich auf natürliche Weise konkrete Dinge auf, über die wir absprechen müssen. Wo kommen die Türen, die Fenster hin, welche Farbe die Tapeten haben werden. Wir mussten das also festlegen in den 30 Jahren. Und das betraf die Organisation unseres Gemeinschaftslebens, also was die Sitten betraf, die Politik und so weiter. Und darüber gab es Streit, der fokussiert war. Zum Beispiel in letzter Zeit, da ging es um die Abtreibung, um den sogenannten Abtreibungskompromiss. Und da gab es verschiedene Streitigkeiten in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, die gab es genauso in Deutschland in den 60er, 70er, 80er Jahren. Wenn ich von der neuesten politischen Geschichte spreche, dann ist Nachkriegsdeutschland ja auch so ein neu gegründetes Land. Und eine gewisse Heftigkeit der politischen Streitigkeiten, die es in Polen gab, ist natürlich. Das ist die Folge dessen, dass wir einfach ein junges Volk sind, obwohl wir uns sehr gerne die lange Geschichte, die longue durée zu schreiben wollen. Aber als demokratische Gemeinschaft sind wir ja jung, abgesehen von der kurzen Zwischenkriegszeit. Also wir haben das Recht, um bestimmte Dinge zu streiten. Die Frage ist, ob wir auf eine Weise streiten können, die dazu führt, dass wir mehr gegenseitiges Verständnis und Fähigkeit miteinander ins Gespräch zu kommen, bewirken. Sind das Streitigkeiten, die uns zerstören oder die unsere Fähigkeit zur Kommunikation vergrößern? Und das Echo dieser Frage höre ich bei Ihnen. Wir sind ziemlich brutal in Polen miteinander umgegangen bei diesen Streitigkeiten. Und wenn ich ehrlich und kontrovers sein sollte, würde ich sagen, dass die liberale Option, proeuropäisch und die fortschrittliche, die hat die Ansichten von dem Rest der Gesellschaft nicht gerade ernst genommen. Das Narrativ von der Offenheit, des Liberalismus, der Europäisierung, das war so stark in den 90er Jahren, dass man ein Mandat hatte, diese liberale, proeuropäische, freiheitliche Option einzuführen. Und ich glaube, ein Teil der Probleme, die wir heute haben, ist ein Teil der Fehler, wenn ich das sagen darf, denn ich verspüre natürlich auch eine gewisse Meinungsgleichheit, sowohl mit der Stiftung Kreisau als auch mit der Adenauer Stiftung, mit der ich zusammenarbeite, spüre. Also wir sollten das sehen an der Stelle, wo wir heute sind. Ja, aber wir können nicht sagen oder wir würden uns das nicht gerne sagen, dass wir als Gesellschaft eine unreife Gesellschaft seien, die noch zu lernen hat. Tja, wenn jemand sagt von jemandem, dass der andere unreif ist, dann stellt er sich natürlich selbst in eine Position. Also wenn man sich den Titel gibt, dass man andere beurteilt, dann denkt man, man ist selber reif. Ich glaube, wir brauchen uns nicht dafür zu schämen. Also dass Gesellschaften, die eine kurze demokratische Geschichte haben, sind Gesellschaften, die vieles neu regeln können. Schauen wir uns mal Frankreich an mit diesen enormen demokratischen staatlichen Leistungen. Ein wunderbares Land, eine unglaubliche Kultur, aber auch viele westliche Gesellschaften befinden sich heute in so einer Verknöcherung. Da sind mehrere Jahrhunderte Demokratie vergangen. Da gibt es keine große Flexibilität, was zu ändern, sich neu zu organisieren, wie bei uns. Und auch wenn wir annehmen würden, dass wir eine unreife Gesellschaft seien, das scheint mir ziemlich elitistisch, das zu sagen, sind wir imstande, eine Lebensperspektive einer Generation imstande, etwas dagegen zu tun? Nein, wenn wir von etwas sprechen, dann von einer Reife, die man 100, 200 Jahre lang beim Praktizieren der Demokratie erwirbt. Unser Problem besteht darin, dass wir nicht diese Erfahrung der Demokratie haben, wie zum Beispiel die britische Gesellschaft. Also 300 Jahre Wahlgeschichte, die bewirkt, dass in den Familien auch Wissen vorhanden ist, wie man reife Entscheidungen trifft für die Gesellschaft. Aber wenn wir von Reifheit sprechen, können wir hier auch das Brexit zitieren. Also ich komme jetzt gleich zum Schluss. Ich weiß, dass Sie eine Frage stellen wollten, aber ich würde noch eins sagen. Das, was mir großen Optimismus einflößt, ist, dass wir in einem Moment leben, wo wir uns nicht beklagen können auf das Fehlen von Einfluss, von Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungen in Europa. Das ist eine goldene Zeit in Polen und auch die kommenden Jahrzehnte. Und wenn ich in den Kategorien meiner eigenen Generation denke, wenn wir uns in 30 Jahren von dieser Welt verabschieden, in dem Gefühl, dass uns nicht viel gelungen ist, dann sind wir selber schuld dran. Wir können nicht sagen, die Geschichte hat es uns unmöglich gemacht. Also die Zeiten sind eigentlich gut, objektiv gesehen. Wenn man das historisch sieht, sind die Zeiten gut. Also das, wie die Welt sein wird und wie wir uns verständigen können, hängt davon ab, wie viel Mühe wir uns dabei geben. Dann erlaube ich mir vielleicht etwas bösartig die Frage zu stellen, wenn es so gut ist, warum sprechen wir so gern darüber, dass es so schlecht sei? Warum ist die uns umgebende mediale Wirklichkeit, und wir werden uns vor allem auf diese mediale Wirklichkeit beziehen, die oft nicht viel mit unserer Realität zu tun haben. Warum finden wir da so sehr viele radikale Beurteilungen, die von der steigenden Polarisierung, Streitsucht sprechen und auch einer gewissen Feindschaft, die Polen eigentlich voneinander trennen sollte? Ich möchte hier kurz korrigieren. Ich habe gesagt, dass die äußeren Bedingungen günstig sein. Also man kann das nicht auf die Geschichte, auf Deutschland, auf Russland oder die Teilung abwälzen. Also es gibt nichts, was uns einschränken würde. Das Problem, was wir haben, ist das Problem von uns. Das ist nicht die Außenwelt, die uns etwas unmöglich macht. Wir haben alle Möglichkeiten, den besten Gebrauch von dem historischen Moment zu machen. Und das machen wir zum großen Teil. Wenn wir es nicht tun, dann entspricht das nicht unseren Erwartungen, weil wir nicht imstande sind, miteinander zu sprechen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich denke, da gibt es mehrere Dinge. Die eine historische Sache ist das Jahr 89 und die Konsequenzen der Transformation. Da brauchen wir ein vertieftes gesellschaftliches Gespräch darüber, was 89 passiert ist. Und wie die Verteilung war zwischen denen, die Nutznießer der Zeit waren und den Verlierern, wenn wir diese Worte benutzen sollen. Denn die Güter und soziale Aufstieg ist nicht gerecht verteilt worden, oder zumindest nicht alle haben die Transformation so nutzen können. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, über die man sprechen sollte und die man abschließen sollte, dieses ganze Kapitel. Und das Zweite, was uns das Leben sehr erschwert, und es ist ein breiteres Phänomen, das ist die verallgemeinerte Ängstlichkeit der Gesellschaft. Also diese Ängstlichkeit, die kann man keine konkreten Quelle zuschreiben. Wir verspüren Emotionen, die unser Vorgehen kontrollieren, aber wir wissen nicht genau, woher das kommt. Das kommt irgendwie aus dem Inneren. Und genauso wie das auf der Ebene eines einzelnen Menschen passiert, kann das auch auf der Ebene von Gruppen passieren. Und das hängt mit mehreren Phänomenen zusammen. Erstens damit, dass es seit 1989 fast 30 Jahre lang so eine unglaubliche Zeit eines historischen Fensters gab, wo Polen alles gelang, wo Polen immer nach vorn ging und nach oben und ganz sicher war, auch wirtschaftlich gesehen, was die Umgebung anbetraf. Und dann kam das Jahr 2007, 2008, die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise, die Lehman Brothers und die Angst, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Polen aufhören würde. Ab 1990 gab es nur eine wirtschaftliche Entwicklung. Eine ganze Generation hat in Polen gelebt, die keine Wirtschaftskrise erlebt hat. Wir sind auch trockenen Fußes durch die Krise gekommen, aber diese Ängstlichkeit ist da aufgetaucht. Dann die Ängstlichkeit bezüglich der russischen Invasion in der Ukraine wegen der Sicherheit, also dieses Russland, von dem wir in der Schule gelernt haben, dass es in der Vergangenheit gefährlich war für Polen, ein Teil des Gebiets von Polen besetzt hatte und in den 90er Jahren eigentlich als eine machtlose Macht und unbewaffnet schien und plötzlich wurde sie gefährlich. Und drittens, das waren Identitätsängste, die mit der Migrationskrise zusammenhängen. Davon redet man auch nicht. Also die Bilder von großen Migrantengruppen auf den Bahnhöfen in Budapest, in Wien während der Flüchtlingskrise, die haben so unbewusste Ängste hervorgerufen. Und da ging es um die ethnische Identität in Polen und in anderen mitteleuropäischen Ländern. Und sie haben diese Populismusspirale angetrieben, die die konservativ-rechten Parteien an die Macht gebracht haben. Das sind die drei, vier Angstquellen, die bewirkt haben, dass wir als Gesellschaft eher in den Abwehrmodus gekommen sind. Dieses Flight or Fight. Also Menschen haben ja Instinkte angesichts von Gefährdung, also entweder Flucht oder Kampf. Und es ist so eine Mischung dazwischen. Und das hat bewirkt, dass unsere Horizonte aus den 90er und 2000er Jahren, wo wir offen gegenüber neuen Ideen, Dingen, europäische Integration waren, alle wollen vor jeder Konferenz das Wort europäisch haben. Und plötzlich haben wir uns zusammengekauert in unserer eigenen Welt und haben angefangen, nach Ideen, in Ideenschutz zu suchen. Es ist ja alles national heute in Polen. Also dem würde ich das zuschreiben. Und ich finde, dass die Arbeit, die wir als Gesellschaft zu machen haben, die danach streben würde, dass wir besser miteinander reden können und ein gesünderes und zufriedenstellendes öffentliches Leben haben, das ist eine Dialogarbeit und eine psychologische Arbeit. Ja, jetzt ohne zu übertreiben, also mit dem Ehrgeiz. Es ist eine Arbeit mit den Emotionen, mit dem Menschen, ein bisschen mit der Identität, ein bisschen damit, was wir in unseren Köpfen und unseren Herzen haben. Wenn Sie erlauben, komme ich jetzt auf eine Frage zurück, die Sie erwähnt haben. Diese Zusammenstellung zwischen dem Europäischen und dem Nationalen, das jetzt fügen wir sehr oft das Wort national vor irgendwelchen Namen hinzu. Und entsteht dann nicht ein Bild von zwei Gruppen? Natürlich schöpfen Sie nicht das ganze Bild der Gesellschaft aus, das möchte ich unterstreichen, aber wir werden gern in Schubladen gesteckt als Gesellschaft, in zwei Gruppen, von denen die eine europäisch sein will und die andere ständig nach der Nationalität fragt und dem Polentum. Und das wird auch instrumental von den Politikern genutzt als Streitachsen. Und da werden sehr konkrete Emotionen freigesetzt, die natürlich ihre Räume haben in den Fernsehkanälen, in den Medien, aber auch oft zu uns nach Hause kommen. Und die Streitigkeiten darüber, wer wir sind, wer wir sein sollten, die werden plötzlich zu etwas, was uns im Alltag begleitet. Ist das nicht ein gewisses breiteres Problem? Ist das nicht ein Element der Kondition des öffentlichen Lebens, dass wir uns so leicht triggern lassen von einer gewissen Emotion? Fukuyama hat geschrieben, ich glaube, der Titel seines letzten Buches ist Identity oder Identity Politics, also dass wir in Zeiten der Identitätspolitik leben würden, dass wir als politische Gemeinschaften dieses unglaubliche Bedürfnis haben, uns, was unsere Identität anbetrifft, zu bestimmen, was heißt es, Pole zu sein, Franzose oder Deutsche, wer sind wir als Deutsche? Und das hängt direkt mit der Befürchtung zusammen, dass die Identität verwischt wird. Das erzählt von der Migrationskrise, von so Urinstinkten, die wir als Menschen, die gebildet sind, die eine politische Kultur haben, wir verzichten dann auf unsere menschliche Natur. Aber in uns Menschen steckt das ja drin. Und wenn die Politik, die von den Regierenden geführt wird, das scheint zumindest, diese Elemente nicht zu beherrschen scheint, also wie diese großen Menschenströmungen, dann verlieren die Menschen das Vertrauen an die Regierenden, dass sie das managen können und beginnen, denjenigen zu glauben, die sagen, ja, das System fällt zusammen, aber wir werden jetzt das Polentum oder das Britischsein oder das Franzosentum verteidigen. Und es hängt davon ab, ob man populär ist, also was zählt ist, ob man populär ist in der Politik oder nicht. Was Sie aber am Ende gesagt haben von der gewissen Irrationalität. Aber ich gehe noch weiter zurück. Es ist nicht so, dass es die Schuld der Medien oder der Politiker wäre. Natürlich sind die Medien heute nicht so, wie sie vor 30 Jahren waren, aus verschiedenen Gründen. Und sie lassen sich auch vom Populismus beeinflussen. Und die Politiker gehen kurze Wege oft in Richtung Populismus. Aber der Populismus ist nur dann wirksam, wenn die Menschen an ihn glauben. Es gab ja immer wieder populistische Parteien in Polen in den letzten 30 Jahren und im Ausland genauso. Sie hatten aber nicht diese Erfolge wie jetzt. Der Erfolg des Populismus, um auf den Gegenbegriff zu greifen, eine Niederlage des Elitedenkens. Und ohne jetzt die Eliten zu brandmarken, das, was die Eliten im technokratischen Politikmodell anbieten, in denen die Erfahrung zählt, die Jahre, die man in internationalen Institutionen verbracht hat, das Renommee bewirken, dass Politiker, die aus dieser Elitenfabriken der Technokraten herauskommen, keine überzeugenden Rezepte für unsere Probleme, mit der sich unsere Welt messen muss, haben. Das heißt, Populismus ist immer ein Signal für Probleme. Populismus ist nicht das Problem an sich. Das ist ein Signal dafür, dass die politischen Eliten nicht zurechtkommen mit der Aufgabe, deretwegen sie ins Leben gerufen werden. Das heißt, sie schaffen das nicht, Lösungen vorzuschlagen und eine nicht populistische, nicht betrügerische Politik zu führen. Das ist das eine. Und das Zweite, apropos dessen, dass nicht die Politiker uns hier bespielen, sondern dass wir das mit uns machen lassen. Jemand hat gesagt, dass das Jahrhundert der Emotionen zurückgekommen sei. Die Emotionen sind ein Teil der Menschheit, der Menschen, der Gemeinschaften, der Gruppen. Vielleicht waren diese 20 Jahre nach 1989 eine Anomalie, wo wir ständig uns vom Verstand haben leiten lassen. Weil das Herz vielleicht mit privaten Dingen beschäftigt sind, aber Emotionen sind auch Teil der Politik, sind auch eine große Antriebskraft. Wir sprechen heute vom Populismus, dass die Menschen von negativen Emotionen angetrieben werden. Aber die großen politischen Erfolge in den letzten Jahren, wie de Gaulle in Frankreich oder Adenauer in Deutschland, Kennedy in den USA, Wałęsa in Polen, die Wenden, die die großen Politikerinnen und Politiker brachten, die wurden auch von Emotionen getragen. Emotionen sollten ihren Platz in der Politik haben. Da unser Problem besteht heute darin, dass wir keine positiven Emotionen jetzt um wichtige Dinge versammeln können. Also ich möchte jetzt fragen, was ist schiefgelaufen, dass wir erlaubt haben, dass eine der beliebten Themen bei der letzten Wahl so war, dass wir eine gesellschaftliche Gruppe als Ideologie bezeichnen können, dass wir erlauben, dass falsche Formulierungen zum Träger unseres Erfolgs werden. Ich überlege, wer das Wir ist in diesem Satz. Ich habe das Gefühl, das veränderte sich das Subjekt. Also zuerst war dieses Wir, Wahlkampfteam von Andrzej Duda, und nachher waren wir das als Gemeinschaft. Ich komme aber nochmal darauf zurück, was ich zuvor gesagt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vor 10, 15 Jahren das Stichwort Feindseligkeit gegenüber LGBT erstens eine Wahlkampfkampagne hätte werden können, dass jemand den Mut hätte, sowas zu machen. Zweitens, dass es auch an Popularität gewinnen würde und zur Quelle des Wahlerfolgs werden könnte. Das ist natürlich ein Ersatzthema. Wenn es ein Ersatzthema ist, was ersetzt es? Wovon redet nicht der zweite Teil, also der Gesellschaft, also die sozusagen Gegner von Andrzej Duda? Was ist die Sorge der Wähler und was erlaubt Andrzej Duda, das so zu manipulieren? Wir als Stiftung haben einen Gemeinschaftsdialog in Girardów durchgeführt, wo die Gruppe als Dialogthema eingeschlechtliche Ehen ausgesucht hat. Also in diesem Dialog, den wir organisieren, entscheiden die Gruppen selbst, worüber sie sprechen wollen. Und diese vor allem konservative Gruppe hat beschlossen, über eingeschlechtliche Ehen zu sprechen. Es gab da eine stürmische Diskussion am Anfang, wo ein Großteil der Gruppe meinte, sie wären Gegner von solchen formalisierten Partnerschaften. Am Ende des Dialogs, der Dialog bezweckt auch nicht, dass man Kompromiss sucht, aber am Ende des Dialogs meinten die meisten, sie hätten nichts, also weder gegen Paare noch gegen die Legalisierung der Ehen. Also es erwies sich, dass unter diesem ganzen Unwillen gegenüber LGBT-Personen Angst liegt. Und Achtung, nicht vor den LGBT-Personen, sondern die Angst davor, dass die Legalisierung der eingeschlechtlichen Paare eine Bedrohung für Kinder darstellen würde. Und das ist jetzt keine Geschichte, zum Teil vielleicht schon. Also ein Teil der Menschen verbindet das unbegründeterweise die Frage der nicht heteronormativen Orientierung mit Pädophilie. Das wird oft von den Populisten genutzt, dass im Subtext vieler Botschaften man das vermischt. Aber darunter diese Sorge um die Kinder, man sieht das auch in diesen Billboard-Kampagnen in Polen, dass ich verstehe diese Sorge um die Kinder nicht als Angst vor den LGBT-Personen, sondern als eine verallgemeinerte Befürchtung, also Angst um die Zukunft. Angst um die Kinder ist immer eine Metapher dessen, was kommen wird in Zukunft, in 10, 20 Jahren, mit dem Wohlstand, mit meiner Familie. Werde ich Enkelkinder haben? Werden sie sicher sein? Werden sie Arbeit haben? Wird meine Familie weiter andauern? Und so weiter und so fort. Und mir scheint, das ist eine sehr... Ich schaue jetzt hier besorgt auf die Uhr. Ich habe jetzt ganz lange gesprochen und wir werden dann weniger Zeit für Fragen haben, aber ich komme jetzt zu dieser Schlussfolgerung. Das ist eine Rückkehr der, zu den Fragen des Jahres 89. In dem Sinne, dass alles, was 89 begonnen hat, wenn wir das Narrativ der liberalen, proeuropäischen, demokratischen Milieus nehmen, das war die Geschichte von der Entwicklung, darüber aus dem Kommunismus rauszukommen. Also die Menschen sind schon längst aus dem Kommunismus rausgekommen. Wir haben eine neue Welt. Und jetzt haben wir die Befürchtung darum, was kommt in 30 Jahren. Das heißt, was wird mit der Wirtschaft sein? Wie wird die sich digitalisieren, entromanisieren? Was wird mit der Sicherheit sein, wenn Russland immer stärker sein wird und der Westen vielleicht immer kühler Polen gegenüber? Was wird mit der polnischen Tradition sein, mit einem bestimmten Lebensstil, der wichtig ist, vor allem für ältere Menschen und der sich sehr verändert hat in den letzten Jahrzehnten? Das sind diese Überlastungen, in denen die Menschen leben. Die Überlastung besteht darin, dass sehr viel passiert ist innerhalb des Lebens einer Generation im Sinne von Veränderungen und von der Amplitude und dem Ausmaß der Veränderung viel mehr als manchmal in der sozialen Geschichte Polens in 100 oder 200 Jahren. Wir versuchen alle, damit zurechtzukommen. Wenn wir jetzt individuell über unsere Familien sprechen würden, zum Beispiel, meine Familie ist ganz weltlich geworden, heftig in den letzten 30 Jahren. Und ich glaube, davon handelt diese subkutane Angst, die ihren Ausdruck findet im Unwillen gegenüber der Minderheit. Wir erzählen uns nicht gegenseitig darüber, wie Polen aussehen könnte oder wie wir uns vorstellen, wie es aussehen sollte in 20 Jahren. Wir sollten uns mehr der Zukunft zuwenden, weil die unsicher ist und nicht die ganze Zeit die Erfolge der letzten 30 Jahre feiern und auch auf die Niederlagen hinschauen und Situationen, wo wir schlecht behandelt wurden. Also das Narrativ, wer uns bestohlen und betrogen hat, ist manchmal sehr stark. Ich habe aber noch eine Frage. Wenn Sie diese direkte Erfahrung haben von Gesprächen in kleinen Gruppen, die deutlich zeigt, und das sage ich auch direkt, und das ist, glaube ich, auch nicht überraschend. Also wenn wir auf die Ebene der persönlichen Beziehung mit einem anderen Menschen kommen, dann fallen diese großen Narrative, die man uns einzureden versucht. Die Frage ist also, was brauchen wir als Gesellschaft? Brauchen wir, müssen wir in uns den anderen Menschen sehen und beginnen, ruhig miteinander zu sprechen? Fehlt uns das am meisten? Ja. Aber eine so formulierte Forderung ist eigentlich nicht machbar. Ich schaue mir jetzt die Frage auf dem Chat an, aber ich bleibe noch bei der Frage, die Sie gestellt haben. Wir arbeiten in einem sehr kleinen Ausmaß und erst seit kurzem, die Pandemie hat uns die Arbeit erschwert. Wir mussten mit unseren Projekten online gehen. Aber was sich abzeichnet als Bedürfnis für mich, ist die Schaffung von Orten für ein sicheres Gespräch über die Unterschiede. Und der zweite Punkt, ohne die Annahme, dass wir irgendjemanden überreden wollen zu unseren Überzeugungen und ohne die Annahme, dass es einen Kompromiss geben muss. Warum möchten die Leute nicht miteinander reden? Erstens, es geht um die Beobachtung von sehr blutigen, natürlich im übertragenen Sinne, schwierigen, schmerzhaften Diskussionen in den Medien, die verbale Gewalt auch beinhalten. Also die Politiker und die Journalisten in den öffentlichen Medien, die konstruieren das auch so, dass man in Streit auseinandergehen sollte in den Sendungen. Was ich sehe, ist, dass wir Menschen erschrocken sind über die Perspektive eines Gesprächs mit anderen Menschen haben, weil wir kennen das aus dem Fernsehen, in der Familie, wo Befürworter der Peace mit der mit Befürwortern der Linken oder der Bürgerplattform kommen und da kommt es zu fürchterlichen Streitigkeiten. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, weshalb wir ungern miteinander reden, ist, dass wir nicht die Gewohnheit haben, anzuhalten und diesen Unterschied zu wertschätzen, dass wir ein Recht darauf haben, uns zu unterscheiden, dass es die Liebe zur EU keine Meinung ist, die alle denken sollten. Die Menschen haben auch das Recht zu denken, dass die EU ungünstig ist für Polen. Wir haben ja Meinungsfreiheit in Polen. Und ich glaube, dass auf der liberalen Seite wir zu viele von unseren Ansichten als obligatorisch und objektiv gesehen haben. Dabei waren das nur Optionen. Und wir haben Personen, die anders dachten, ihr Subjektsein weggenommen. Und wir haben keine Chance auf eine Verständigung, wenn wir annehmen, dass Menschen, die anders als wir denken, kein Recht dazu haben, in einer Demokratie zu funktionieren. Und oft gibt es so einen Subtext. Es gab so eine Untersuchung des Zentrums zur Untersuchung von Vorurteilen. Dabei stellte sich heraus, das Niveau der Aggressivität auf der Seite des liberalen Lagers größer ist als auf der anderen Seite. Ich sehe, da ist eine Frage von Herrn Edward Skobisch. Gibt es darunter nicht auch die Angst, dass das Patriarchat sich nicht hält? Ich verstehe die erste Frage nicht ganz zum Patriarchat. Ich glaube, da ist irgendwie ein Wort verschwunden. Es ist, glaube ich, eine allgemeine Frage nach der Kirche. Ich würde Sie noch mal bitten, diese Frage noch einmal zu formulieren in einem Satz. Ich will jetzt nicht, dass wir jetzt in unsere Interpretation herumirren. Ja, die Frage ist, ob das Patriarchat überall bedroht sei. Wir sprechen hier in einer Männergruppe. Wir befinden uns in einer nicht enden wollenden Diskussion über die Rolle der Kirche in Polen. Die Kirche ist so wichtig, wie einflussreich die Katholiken sind, die Kirche für eine wichtige soziale Institution in Polen halten. Ich glaube, dass die Kirche in Polen heute sich in einer tiefen Krise befindet und sie sich selbst neu ausdenken muss, zuerst also in Bezug auf die Gläubigen, Christen und Katholiken. Das ist, glaube ich, die erste Herausforderung. Und dann, was dahinter kommt, müsste man die Rolle und Position der Kirche im politischen Leben in Polen revidieren. Aber ich fühle mich da nicht kompetent genug, um dieses Thema weiterzuentwickeln. Ich möchte nur einen Satz sagen. Ich würde mir wünschen, als jemand, der mit dem Aufbau von Gemeinschaften und der Bildung von Gemeinschaften beschäftigt, dass die Kirche eine größere Rolle bei der Bildung des Gemeinschaftsgefühls in Polen spielt. Wenn ich mir anschaue, wie die katholische Kirche und andere Kirchen auch im öffentlichen Raum zur Mentalität und in der Es ist eine sehr gute Frage, die ich Ihnen auch stellen wollte. Aber ich erlaube mir, diese Frage noch zu präzisieren, denn Sie haben deutlich unterstrichen, es sei denn, ich rede es Ihnen ein, dass ein bestimmtes Element, das uns blockieren könnte, die Angst ist vor der Begegnung mit einer Person, die eine andere Optik vertritt als wir. Daher die Frage, Ist es in Zeiten der Pandemie, wo wir uns ein wenig in der virtuellen Welt eingeschlossen haben, die von Algorithmen regiert wird, deren wir uns oft gar nicht bewusst sind, und ich glaube auch die Programmierer haben zum Teil die Kontrolle darüber verloren, dass Menschen mit sehr ähnlichen Ansichten in Blasen eingeschlossen werden und der Kontakt mit dem anderen Menschen da eine andere Optik vertreten könnte. Der Algorithmus kümmert sich darum, dass es zu diesem Kontakt nicht mehr kommt oder dass die Chancen dafür kleiner werden. Meinen Sie nicht, dass nach diesen anderthalb Jahren eingeschlossenseins wir immer mehr die Möglichkeit verlieren, uns mit einer Person zu konfrontieren, die sich von uns unterscheidet? Ja und nein. Es ist mit Sicherheit ein Problem, also der Blasen und auch die Technologiefirmen machen sich jetzt Sorgen darum, denn wir sind irgendwo an der Wand angekommen in diesem Aufpumpen der Blasen. Das hatte auch politische Folgen bei den Wahlen in Amerika und es wird auch in Antitrust-Vorhandlungen oder Vorgehen auch eine Rolle spielen, also wie das eben die Politik beeinflusst. Und ein durchschnittlicher Pole verbringt heute etwa 2 Stunden am Tag in den Social Media. Es ist also schon ein großer Zugang an Informationen über die Social Media. Aber ein Tag hat viel mehr Stunden. Die Pandemie hat uns sicherlich in unsere Blasen gesteckt, aber andererseits bewirkt, dass wir übers Internet mit Menschen aus ganz anderen Teilen Polens sprechen können. Und die Geografie hatte uns vorher sozusagen in der Nachbarschaft eingeschlossen. Ich sage immer, es sind nicht die Instrumente, die schlecht sind, angefangen mit dem Instrument der Demokratie. Die Instrumente sind nicht gut oder schlecht, aber wir nutzen sie auf eine gute oder schlechte Weise, so wie wir heute versuchen, Zoom und Facebook gut zu nutzen. Und wenn wir bei unseren Gemeinschaftsdialogen online, die wir organisieren, auch versuchen, aus diesen Blasen herauszukommen, denn wir wählen Personen mit verschiedenen Ansichten und aus verschiedenen Orten. Genauso kann man sich offline treffen in der Blase. Wir brauchen da kein Facebook dafür, um in eine Blase hineinzukommen. Ich würde sagen, uns fehlt die Gewohnheit, andersdenkende Menschen zu treffen und überhaupt bereit zu sein, mit ihnen zu sprechen. Aber ich glaube, es geht um die Gewohnheit. Ein Teil unseres Alltagslebens sollte ein Gespräch sein mit Menschen, die nicht in unserer gated Community leben, dass man eben öffentliche Verkehrsmittel benutzt, um Menschen aus anderen Bezirken zu treffen und den Kreis seiner Freunde zu verlassen. Ich erinnere mich, ich bin 2 Jahre zur Schule gegangen in Deutschland, in die Grundschule und dann aufs Gymnasium. Und ich weiß noch, dass die Schule der Ort war, den die Soziologen als soziale Vermischung bezeichnen war. Wir sind eine stark kapitalistische Gesellschaft geworden und wir haben Orte dabei verloren, die von oben herab so organisiert sind, dass wir da Menschen aus einer anderen Welt treffen als unsere eigenen. Das sind die Arztpraxen, das sind öffentliche Schulen, da sind verschiedene bürgerliche Aufgaben. Und wenn ich darüber denken würde, wo man eine Dialogstruktur aufbauen sollte, man sollte die Solidarität der Gesellschaft auch auf der Ebene der Begegnung erhalten. Wir sollten keine Debatten darüber führen, wo wir darüber sprechen, wie denken Menschen, die anders denken als ich, sondern wir sollten sie treffen. Wir arbeiten in der Stiftung Neue Gemeinschaft daran, auf der Grundlage von konkreten Dialogen, konkreten Begegnungen zu sehen, was passiert während der Diskussion, weshalb sich die Menschen polarisieren und sich an die Gurgel springen. Was ist der zündende Punkt hier. Und andererseits zu beobachten, was bewirkt, dass wir imstande sind, von einem gewissen Niveau der Aggressivität herunterzukommen. Und der Schlüssel ist die Wahrnehmung des Menschen auf der anderen Seite. Das klingt sehr selbstverständlich, aber der Anfang der Aggressivität und der Polarisierung ist die Enthumanisierung. Ich halte Sie für jemanden, der eine andere Meinung hat, und unbewusst nehme ich Ihnen die menschlichen Qualifikationen weg, die ich mir selbst zuschreibe. Denn nur dann kann ich über den Gemeinschaftsinstinkt, den empathischen Instinkt hinausgehen, um Sie ganz scharf anzugreifen, wie im Fernsehstudio oder bei einer sehr stürmischen Demo. Wir denken darüber nach, wie man solche Begegnungen in einem größeren Ausmaß organisieren könnte, die uns erlauben, diese Erfahrung zu machen, also diesen Gemeinschaftsdialog, dass man von den Barrikaden in einen gemeinsamen Raum hinübergeht, wo wir sagen, du hast eine ganz andere Meinung über das Thema, über das wir sprechen, aber ich sehe in dir einen Menschen, einen Namen hat, eine Familie, und der sein Recht darauf hat, anders zu denken. Erst dann kann man an eine Gemeinschaft denken. Was bedeutet denn die Gemeinschaft per se? Sie stützt sich von der Definition her auf Unterschiede. Nach dem Gemeinsamen zu suchen, ist nun dann notwendig, wenn wir uns unterscheiden. Das heißt, die Gemeinschaft ist kein erdachter Zustand vollständiger Übereinstimmung, weil es das in der Natur gar nicht gibt. Es ist nur die Bestimmung, dass wir miteinander zurechtkommen müssten, also weil wir gemeinsame Interessen haben. Und ich glaube, das ist kein optimistischer Akzent zum Schluss. Warum? Weil es gibt dann die grundsätzliche Frage, wenn wir auf der Ebene des Personalismus sind, welche reellen Möglichkeiten haben wir, uns diesen Begegnungsraum zu geben? Wir haben große Möglichkeiten, enorme Möglichkeiten. Die sind unbegrenzt, würde ich sogar sagen. Denn Ihre Frage ist im Grunde genommen eine Frage nach der Institution der Demokratie, also der Sejm oder das Parlament an sich. Das wie sich jemand vor 400 Jahren ausgedacht hatte. Ich glaube, in der heutigen Form vor 300 Jahren in Großbritannien spielt nicht diese Rolle. Das heißt, das Patent, das darin bestand, dass wir die Klügsten wählen und die das meiste gelesen haben, mit verschiedenen Weltanschauungen in einem Raum versammeln und dass die schon miteinander zurechtkommen werden, das funktioniert nicht mehr, weil die Logik der Repräsentation sich verändert hat, auch aufgrund der Massenmedien. Es ist nicht so, dass man einen Namen ankreuzt einmal alle 4 Jahre, sondern wir treffen ständig politische Entscheidungen auf Facebook, jeden Tag mehrmals. Und daher müssen sich die Institutionen der Begegnung im Unterschied verändern. Wir brauchen eine neue Form, wie wir gemeinsame Dinge absprechen. Und das ist eine Frage für 1 Million Punkte, nicht für 1000 oder 100 Punkte. Wie soll man im Zeitalter der Massenmedien und dieser demokratischen Repräsentation, die sehr verkürzt worden ist durch die Technologie, wie sollen wir uns diesen Begegnungsort ausdenken, an dem wir auf dem Laufenden uns miteinander verständigen können? Denn das Parlament in seiner heutigen Form spielt diese Rolle nicht mehr. Aber wir sind natürlich eingeschränkt. Wir sprechen gerade auf Zoom. Wenn wir wollten, könnten uns eigentlich ein Parlament hier organisieren. Etwas, was technologisch vor 50 Jahren nicht möglich gewesen sein. Man musste sich in Warschau treffen im Sejm. In diesem Sinne können wir nach den Instrumenten greifen. Aber die Frage ist, wie groß ist unsere Vorstellungskraft, wenn wir an das demokratische System denken, und wie können wir unser Denken ändern, damit es das System uns dient? Denn das ist im Moment dysfunktionell. Ich habe schon gesagt, es gibt irgendwie das eiserne Prinzip, vor 19 Uhr fertig zu werden. Ich erlaube Ihnen aber nicht so abzuschließen. Also eine sehr schwierige Aufgabe. Sind die Herausforderungen, die vor uns stehen, damit wir eine bessere Gesellschaft, also können Sie drei Herausforderungen nennen, die wir vor uns haben als Aufgaben für uns, damit wir eine bessere Gesellschaft werden? Was müssten wir tun? In mir wacht sofort der Skeptiker auf, was die Kategorie bessere Gesellschaft, wie ist das Kriterium, dass man den Test für die bessere Gesellschaft überhaupt besteht? Da habe ich so meine, da zögere ich ein bisschen, aber ich würde Folgendes sagen. Erstens findet die wichtige Politik auf der lokalen Ebene statt. Und wenn ich etwas verändern könnte, würde ich die Aufmerksamkeit der Bürger von der Landesebene auf die lokale Ebene leiten. Also das, was wir in unserer direkten Nachbarkeit haben, da haben wir auch das Gefühl, Einfluss zu haben, und diese Politik bringt uns da auch gute oder schlechte Ergebnisse. Das ist das eine. Zweitens, ich glaube, die Frage der Empathie ist einfach fundamental hier. Das heißt, dass man mehr die Menschen wahrnimmt um sich herum und das wahrnimmt, was wir messen können. Also zugunsten von denen, die wir im Alltag treffen in unserer Umgebung. Das wäre das Zweite. Und über den dritten Punkt denke ich nach. Ich überlege gerade, ob wir über die Medien sprechen sollten und über die Quellen, aus denen wir unser Wissen über die Welt schöpfen. Das wird ja auch ein waghalsiger Appell sein, vorsichtig zu sein, wenn wir Informationen sammeln und Weltanschauungen bilden. Aber zusammengefasst, wenn ich das auf ein Ding herunterbringen sollte, meine Erfahrung ist, wenn wir über schwierige Fragen auf der Ebene der lokalen Gemeinschaft sprechen und wenn da Menschen, die in einer Gegend, in einem lokalen Kosmos leben, miteinander sprechen, dann kann man alles abstimmen und absprechen. Ich glaube, dass die Skalierung dieser Veränderung zum Besseren hin in den gesellschaftlichen Bindungen mit der lokalen Ebene beginnen muss. Wir sollten uns nichts vormachen, dass irgendeine Wendung zum Besseren von oben kommen würde, von jemandem, der auf allgemein gesamtpolnischer Ebene ein Reparaturprogramm vorschlagen würde. Denn da ist diese Wut und die gegenseitige Abrechnung von Leiden so groß, dass es auf dieser Ebene des Systems nicht stattfinden kann. Aber wir haben viel Arbeit auf der lokalen Ebene vor uns. Da haben wir Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und auch das System der lokalen Selbstverwaltung. Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, ich hoffe, dass es ein vorübergehendes Problem jetzt war. Aber wir haben gesagt, es ist 19 Uhr. Wir sollten zum Schluss kommen. Herr Smoczynski ist rausgeworfen worden, sozusagen aus dem Zoom-Kanal. Meine Damen und Herren, ich wollte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Anwesenheit hier. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben und Lust, mit uns hier zu sein. Und dieses, wie ich hoffe, für Sie interessante Gespräch zu hören. Ich danke Frau Agnieszka Grzybkowska, die uns begleitet hat und die ganze Begegnung ins Deutsche gedolmetscht hat. Smoczynski kommt leider nicht zurück. Also, meine Damen und Herren, unter diesen Umständen bleibt mir nur noch übrig, mich zu verabschieden. Noch einmal vielen herzlichen Dank. Die Aufnahme, da ist er. Herr Smoczynski ist wieder zurück. Bin ich jetzt wieder zu sehen? Ja, Sie sind wieder zurück und ich habe es geschafft, alle zu verabschieden, aber das ist fantastisch. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Ihnen das Wort zu übergeben, damit Sie in Ihrem Namen sich verabschieden können. Es tut mir leid, ich hatte ein technisches Problem. Meine Batterie im Laptop war plötzlich zu Ende, aber es ist mir gelungen, für eine Sekunde zurückzukommen. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken, dass ich an dem Gespräch heute teilnehmen konnte. Und es tut mir sehr leid, dass wir nicht mehr Zeit hatten für Fragen, aber vielleicht wird es noch einmal die Gelegenheit geben. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung und der Stiftung Kreisau für die Möglichkeit, Sie hier heute zu treffen.